Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir werden hier gleich über Fernsehkritiken sprechen. Das ist eine ungewöhnliche Textsorte für diese Büchersendung hier. Aber ich kann das begründen. Also diese Kritiken, die stammen von einem der ganz großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, von Uwe Jonsson. Sie haben eine ganz eigene Sprache. Da merkt man eben den Schriftsteller. Und man kann sie auch lesen als Beispiel dafür, wie aufmerksam und aufgeschlossen man auch über den ideologischen Gegner schreiben kann. Denn Uwe Jonsson hat als aus dem Osten Geflüchteter über das DDR-Fernsehen geschrieben. Und das hat er selbst dazu gesagt.
Ich denke, dass dieses Fernsehprogramm von morgens an mit der Medizin nach Noten bis abends zu den letzten Nachrichten ein verzerrtes, aber in manchem auch wieder deutliches und aufschlussreiches Porträt des vermittelten Lebens in der Umgebung von West-Berlin ist.
Ja, das DDR-Fernsehen als Bild des Lebens im Osten, Uwe Jonsson zu seinem Interesse daran. Wir reden gleich über seine Texte dazu, seine Fernsehkritiken, die sind gerade neu in einem Buch erschienen. Wenn man unterschiedliche politische Ansichten hat, dann geht man heute oft sehr feindselig und aggressiv aufeinander los. Wie es auch anders geht, wie man neugierig und wertschätzend reagieren kann, auch auf Menschen mit ganz anderen Überzeugungen, das können wir uns jetzt mal anschauen am Beispiel von Uwe Jonsson. Uwe Jonsson, der Schriftsteller, ist gleich mit seinem ersten Roman berühmt geworden, mit den Mutmaßungen über Jakob, spätestens dann mit seinem Roman Großwerk Jahrestage. Ist er zu einem der wichtigsten deutschen Schriftsteller im 20. Jahrhundert geworden. Eine Zeit lang hat Uwe Jonsson für ihn ungewöhnliche Texte geschrieben, nämlich Fernsehkritiken. Von West-Berlin aus hat er das ostdeutsche Fernsehprogramm kommentiert, im Jahr 1964 war das. Und diese Fernsehkritiken, die sind jetzt in einer umfangreich kommentierten Ausgabe im Suhrkamp Verlag wieder veröffentlicht worden, in einem Band mit dem Titel Der fünfte Kanal. Eine der Herausgeberinnen dieses Bandes ist Yvonne Dutzig und die ist jetzt hier bei mir im Studio. Seien Sie herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind selbst so eine richtige Jonssonianerin, oder? Sie haben über Jonsson promoviert und mehrere Bände mit seinen Schriften rausgegeben. Was fesselt Sie denn so anhaltend an diesem Schriftsteller?
Ja, ich glaube, was mich immer auch an Jonsson fasziniert hat und bis heute fasziniert, ist, wie er mich zum Nachdenken bringt. Also zum einen durch die Themen, die er in seinen Romanen anspricht. Als Studentin bin ich direkt eingestiegen in einem Seminar über die Jahrestage, also mit seinem Hauptwerk habe ich angefangen. Und die Themen, die er dort anspricht, die haben mich zum Nachdenken gebracht. Also zum einen die deutsche Teilung, der Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, Antisemitismus, Rassismus, die ja in den Jahrestagen eine Rolle spielen. Zum anderen aber auch durch das, was die anderen Texte von Jonsson mir offenbart haben, nämlich, dass wir hier einen Schriftsteller haben, der sich offenbar stets bemüht hat, mit offenen und wachen Augen durch seine Welt zu laufen und auch die Verhältnisse seiner Zeit zu beobachten, wahrzunehmen und das eben auch in seinen Texten abzubilden, gleichzeitig aber damit auch weiterzutragen, was er beobachtet hat in einer Form, dass der Leser hier selbst ansetzt. Im Hintergrund immer die Prämisse sozusagen, denk mal darüber nach.
Ja, ich finde auch immer, das sind so richtige Aufmerksamkeitsmaschinen, diese Romane, gerade die Jahrestage. Man sieht, wie wach man eigentlich auf die Welt gucken kann, wenn man es könnte, wie Uwe Jonsson. Der wurde ja auch, Sie haben es auch schon angesprochen, er hat immer wieder über die deutsche Teilung geschrieben. Er wurde auch Schriftsteller der beiden Deutschland genannt. Das hat eben auch damit zu tun, dass er in der DDR begonnen hat zu schreiben, ab 1959 dann im Westen gelebt und gearbeitet hat. Er hatte in der DDR zunehmend politische Schwierigkeiten bekommen, musste das Land verlassen. Durch den Mauerbau 61 war er dann von seinen engen Freunden im Osten abgeschnitten. Also er hätte eigentlich allen Grund gehabt, feindselig oder mit Hass auf die Machthaber im Osten zu schauen, auf die Ideologie im Osten zu schauen. Seine Texte über das DDR-Fernsehen, die haben aber nichts von so einer Feindseligkeit. Oder wie haben Sie die gelesen?
Nein, also Feindseligkeit auf keinen Fall. Er ist natürlich kritisch. Und diese Kritik dehnt er aber natürlich auch auf den Westen aus. Also er ist auch gleichermaßen kritisch, was die Verhältnisse im Westen angeht. Ihm geht es dann vor allem bei der Besprechung der Fernsehrezension auch darum, wie die Verhältnisse derzeit eben in den Medien abgebildet werden. Mhm. Und da setzt seine Kritik hauptsächlich an. Und da sind wir bei dem spannenden Thema, dass das Fernsehen 1964 natürlich schon eine Art Massenmedium geworden ist, aber noch nicht in dem Maße, wie wir das heute kennen. Es war noch relativ jung und es wurde auch von diversen Kulturkreisen auch noch skeptisch beäugt. Mhm. Und hier setzt auch Jonsson an, er möchte das Fernsehen näher kennenlernen tatsächlich auch, hat vom Tagesspiegel der Westberliner Tageszeitung, wo seine Rezensionen abgedruckt wurden, auch einen Fernseher bekommen, damit er dazu in der Lage ist, angemessen, das ist ein gutes neues Gerät gewesen, sich die Rezension anzusehen. Und es geht hier vor allem um die Abbildung der Verhältnisse in der im Westen eben, wie sie dann in der DDR aufgefasst und in den Medien abgebildet werden und aber natürlich auch von dem Alltag im DDR-Leben sozusagen. Und
vielleicht haben Sie mal ein Beispiel für uns. Also zu seiner Aufgeschlossenheit gehört ja, dass er eben auch gewürdigt hat, was er gelungen fand am DDR-Fernsehen. Können Sie mal ein positives Beispiel ganz kurz skizzieren?
Er fand einige Sendeformate gelungen, wie zum Beispiel die innenpolitische Sendung Prisma, die sich auch mit relativ kritisch sogar mit dem Verhältnis des Alltags in der DDR auseinandersetzte und konkret benannt hat, wo es Schwierigkeiten gibt. Er hat aber auch die Spielfilmproduktion des Deutschen Fernsehfunks, wie das DDR-Fernsehen damals hieß, zum Teil positiv aufgenommen. Also es gibt da viele Beispiele, wie er eben auch das Fernsehen in seiner Spannbreite auch positiv beachtet. Zum einen Sendungen, zum anderen Filme. Besonders positiv aufgefallen ist ihm der Film Der Fall Gleiwitz, eine DEFA-Produktion. Und da betitelt er auch seine Rezension direkt mit Empfehlung und weist darauf hin, dass dieser Film nicht nur wegen seines Themas, sondern auch wegen der Machart, wie er schreibt, dramaturgisch wie technisch auf der Höhe der Zeit ist. Und damit war Jonsson sozusagen auch seiner Zeit voraus, weil die DEFA-Filmforschung hat diese Merkmale des Films erst viel später genauso herausgestellt wie Jonsson an der Stelle.
Das fand ich auch irre an diesen Texten, was er sich für eine Kenntnis auch angeeignet haben muss dafür, dass er auch über Kameraführung und Schnitttechnik und wenn es um Jazz geht, über Jazzstile und alles Mögliche sich wahnsinnig gut ausgekannt hat. Jetzt haben wir über das Positive gesprochen. Er hat natürlich, Sie haben es auch gesagt, auch sehr kritisch auf viele Aspekte des DDR-Fernsehens geschaut. Natürlich auch auf die berühmt-berüchtigte Sendung, eher berüchtigte DDR-Sendung der Schwarze Kanal mit Karl Eduard von Schnitzler. Das war so eine Sendung, in der versucht wurde, mit Ausschnitten aus dem Westfernsehen zu belegen, wie schlimm das eigentlich im Westen zugeht. Die Sendung hat Uwe Jonsson immer wieder analysiert und auch gezeigt, wie schlecht er argumentiert wird. Er hat auch gezeigt, wie demagogisch die eigentlich ist, aber ohne das Wort zu verwenden, nicht wahr?
Ja, er hat sich vor allem darauf konzentriert, die Sendung dadurch kritisch zu besprechen, dass er auf die Machart eingeht und eben auf den Moderator Karl Eduard von Schnitzler. Und diese Machart, wie Sie gerade schon sagten, bestand in etwas, was für uns heute auch sehr aktuell ist. Es wurden Ausschnitte genommen aus dem Fernsehen, die wurden aus dem Kontext manchmal auch komplett genommen und dann kritisch besprochen und zum Teil auch in einen neuen Kontext überführt. Jonsson ärgerte sich zum einen, dass es eben diese Aufnahmen gab und auch natürlich die berechtigte Kritik an zum Beispiel dem Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auch in der BRD. Ihn ärgerte aber vielmehr, wie das Ganze dann vom Moderator des Schwarzen Kanals sehr polemisch aufgezogen wurde und eben auch mit vielen Zitaten hat Jonsson versucht, diese Polemik herauszustellen. Gerade am Anfang der Besprechung des Schwarzen Kanals ist auffällig, wie viel er direkt Karl Eduard von Schnitzler zitiert. Das nimmt ab im Laufe der Besprechungen. Aber Jonsson ging es darum, eben diese Machart vor allem zu kritisieren.
Wir können mal Uwe Jonsson selbst hören, was er bei einem Radiointerview gesagt hat zu seinen Texten über das Ostfernsehen, warum es für ihn sinnvoll ist, sich das genau anzuschauen. Da spricht er, ich muss das mal vorne erklären, er spricht von den Menschen, die in der Umgebung unserer Stadt leben. Das ist so eine typische Uwe Jonsson-Diktion, so eine entideologisierte. Er meint die Menschen in der DDR, die eben rund um West-Berlin leben in der damaligen Zeit. Hier hören wir ihn mal selbst.
Es wird uns nützen, wenn wir die Leute, die in der Umgebung unserer Stadt leben und die manche Leute gewohnt sind, als unsere Brüder und Schwestern zu bezeichnen, wenn wir das Leben dieser Leute kennenlernen. Und schließlich empfangen sie durch das Fernsehprogramm Erklärungen zu der Lage, in der sie sich befinden. Ich glaube, das sollte man beachten, denn es entsteht dort ein Bewusstseinsstand, eine Informationsart und Menge, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben, für den Fall, wir sehen uns eines Tages wieder.
Ja, die letzte Formulierung ist ja besonders interessant, für den Fall, wir sehen uns eines Tages wieder, also mit Blick auf eine mögliche Wiedervereinigung ja schon, hat er das betrieben. Und was er gesagt hat, ja, verstehen, was für ein Weltbild sich im Osten entwickelt, das war auch sein Anliegen, verstehen, wie die Menschen dort denken eben im Osten, ne?
Genau, also er wollte damit auch eben durch die Besprechung der Sendungen und des gesamten Sendespektrums der DDR, also auch Sendungen, die sich mit Wirtschaft, mit Gleichberechtigung, Mann, Frau, Familie, Bildung, auch Kinderfernsehen auseinandersetzen, mit diesem Querschnitt durch die Gesellschaft, die er in Form der rezensierten Sendungen auch abbildet, wollte er Wissen auch über die Denkweise in der DDR vermitteln. Und gleichzeitig aber auch hatte das Ganze eine politische Note. Jonsson hat es mal gegenüber seinem Verleger Siegfried Unseld, der ja eigentlich einen neuen Roman hatte haben wollen, anstelle der Fernsehkritiken erklärt, dass er Erkenntnisse mit seinen Rezensionen vermitteln wollte, die bei den Lesern vielleicht dazu führen, dass Maßnahmen der Entspannung akzeptiert werden. Mhm. Also es ging ihm auch darum, dass das angespannte Verhältnis zwischen Ost und West durch das gegenseitige Näherkennenlernen wieder etwas entspannt wird.
Das ist eben auch interessant in Ihrer Ausgabe. Das ist ja eine sehr gründlich kommentierte Ausgabe, auch sehr gründlich benachwortete Ausgabe. Man erfährt auch das ganze publizistische Umfeld, was es damals gab, wozu auch gehört, dass vor allem der Springer-Konzern damals durchzusetzen versucht hat, dass keine westdeutsche Zeitung das Fernsehprogramm des Ostens abdruckt, weil man sich mit Ostmedien eben nicht zu beschäftigen habe. Darüber hat sich der Tagesspiegel dann hinweggesetzt, die Westberliner Zeitung und Uwe Jonsson eben auch mit dem Tagesspiegel. In dieser entspannungspolitischen Absicht, die Sie gerade zitiert haben. Ich wüsste noch gern was anderes von Ihnen im Blick auch auf die Literatur von Uwe Jonsson, also die eigentliche Literatur. Es ist ja interessant, also er hat eben als Fernsehkritiker eine Zeit lang, es war nur ein halbes Jahr, aber in diesem Zeitraum manchmal fast täglich über das DDR-Fernsehen geschrieben. Und jetzt in seinem großen vierbändigen Roman Jahrestage, da gibt es auch ein Medium, nämlich die New York Times, die in manchen Passagen des Romans täglich oder fast täglich in diesem Roman auftaucht. Sehen Sie da auch einen Zusammenhang zwischen der Tätigkeit als Fernsehkritiker und dann diesem literarischen Verfahren später?
Durchaus auch den Zeitumständen geschuldet. Also Jonsson hat zu dieser Zeit auch nach Material für einen neuen großen Roman gesucht. Zum Zeitpunkt, als er angefragt wurde vom Tagesspiegel, hatte er gerade einen Erzählband mit kürzeren Texten rausgebracht und arbeitete auch an einem neueren Text, der allerdings nicht so umfangreich wurde, sein Berlin-Roman Zwei Ansichten. Und auch für diesen Roman, der eben zum Zeitpunkt des Mauerbaus, hat er viele Zeitungsartikel ausgeschnitten und archiviert. Also es hat ihn generell interessiert, wie tagesaktuelle Ereignisse in den Medien abgebildet werden. Das zeigt sich hier schon in den Fernsehkritiken, wo sich Jonsson beispielsweise bei einem tagesaktuellen Ereignis wie der Absetzung von Nikita Chruschtschow als Ministerpräsident der Sowjetunion, da hat er sich vor den Fernseher gesetzt und wollte erstmal wissen, wann wird diese Meldung im DDR-Fernsehen gezeigt und wie wird sie dargestellt. Und das übernimmt er natürlich dann auch in den Jahrestagen, wo er sich täglich mit der New York Times und den dortigen Meldungen auseinandersetzt.
Jetzt können wir die Fernsehkritiken von Uwe Jonsson wiederlesen. Der fünfte Kanal erschien, wie gesagt, in einer sehr, sehr ausführlich kommentierten Ausgabe in der Jonsson-Werkausgabe. Die hat insgesamt 43 Bände. Das ist einer davon, der fünfte Kanal, herausgegeben von Yvonne Dutzig, Andi Räder und Denise Naue im Suhrkamp Verlag. 570 Seiten hat jetzt diese Ausgabe. 48 € kostet dieser umfangreiche Band. Haben Sie vielen Dank für den Besuch, Frau Dutzig.
Vielen Dank.
Neue Krimis.
Auf unserer Krimi-Bestenliste, da steht in diesem Monat auch der Roman Assassins Anonymous mit dem Untertitel Ein Ex-Killer-Thriller. Der US-amerikanische Autor Rob Hart hat dieses Buch geschrieben und Sonja Hartl aus unserer Krimi-Bestenlisten-Jury stellt sie Ihnen vor.
Neue Krimis.
Stellen Sie sich doch mal so einen abgeranzten, mit Linoleum ausgelegten Kellerraum auf der Lower East Side in Manhattan vor. Fünf Leute sitzen da im Stuhlkreis und dann sagt so ein Typ: Hallo, mein Name ist Mark und ich bin Auftragskiller. Das ist nämlich gar nicht ein Treffen der anonymen Alkoholiker, an das Sie möglicherweise gedacht haben, sondern der anonymen Auftragskiller. Seit fast einem Jahr besucht jener Mark diese Gruppe, denn er will nicht mehr morden. Und dann holt ihn seine Vergangenheit ein und er muss fortan herausfinden, wer ihn töten will. Das aber stellt ihn als abstinenten Auftragskiller vor einige Herausforderungen. Tötet er seine Angreifer, wird er rückfällig und hat eben keine Chance mehr auf den Einjahres-Abstinenz-Chip, den er bald erhalten soll. Und mehr noch, er hat wirklich hart daran gearbeitet, nicht mehr in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Und jeder, der schon mal versucht hat, mit etwas aufzuhören, weiß ja auch, wie schwierig das ist. Es ist genau diese Mischung aus Selbsthilfevokabular und Auftragskillermilieu, die mir bei diesem Buch schon Spaß gemacht hat. Denn im Prinzip steht Mark vor genau der Herausforderung, vor der viele gerade stehen, die mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet sind. Es ist so viel leichter, einfach weiterzumachen wie bisher. Mark aber will widerstehen. Und wie er dann versucht, seine Angreifer unschädlich zu machen, ohne sie zu töten, ist amüsant und einfallsreich. Klar, dieses Zusammenwirken von Selbsthilfe und Mord ist nicht gänzlich neu. Carsten Dusser hat mit der Achtsam-Morden-Reihe ziemlichen Erfolg. Rob Hart bewegt sich aber nun zudem sehr sicher im Auftragskiller-Genre und das sorgt für einige witzige Einfälle. Ein Beispiel: Max Killername ist das fahle Pferd. Und sobald die anderen Killer diesen Namen hören, strecken sie nahezu freiwillig ihre Waffen. Äußern dann aber ihre Enttäuschung darüber, dass Mark wie so ein durchschnittlicher Typ aussieht und eben nicht wie ein Actionheld im Film. Und ja, diese Idee des abstinenten Auftragskiller wird nahezu, nun ja, totgeritten. Und auch die Plausibilität der Handlung wird etwas strapaziert. Aber diese absurden Details haben mich dann eben doch bei der Stange gehalten. Und auch, dass jeder Versuch, das Töten in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen, ins Leere läuft, fand ich ganz gut. Ein zweiter Teil ist übrigens schon in Planung.
Der Ex-Killer-Thriller Assassins Anonymous von Rob Hart, der wurde aus dem Amerikanischen übersetzt von Barbara Röhl. Im Lübbe Verlag ist er erschienen mit 330 Seiten. Für 12,90 Euro ist dieses Buch zu haben. Und das steht auf Platz 8 unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Januarliste mit den besten Krimis des Monats finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Roman Only Margot von Ruthie Thorpe, der ist in den USA ein ausgesprochener Erfolg. Das Buch war nominiert für den Goodreads Choice Award 2024. Und noch wichtiger, nach dem Buch soll eine Serie gedreht werden. Und zwar mit Nicole Kidman und mit Elle Fanning in den Hauptrollen. Ruthie Thorpe, das ist eine erfahrene Romanautorin. Sie lebt in Los Angeles. Only Margot ist ihr vierter Roman. Und für uns hat ihn Clara Hoheisel gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Hallo.
Only Margot, der Titel, ich tippe mal, es geht um Margot. Wer ist das denn?
Genau, Margot, die ist 20, die ist pragmatisch, clever und ziemlich dickköpfig. Sie ist auch allein mit ihrem Baby, weil der verheiratete College-Professor, also der Vater des Kindes, der hat sie sitzen gelassen. Sie meldet sich dann auf der Erotik-Plattform OnlyFans an. Dort schreibt sie Skripte, sie filmt selber und schneidet ja doch recht laszive Videos. Und dabei entdeckt sie Stück für Stück, wer sie eigentlich ist. Ich habe länger über den Titel nachgedacht, Only Margot, Und ich denke, der ist doppeldeutig gemeint, weil auf der einen Seite zeigt er natürlich, dass Margot völlig auf sich alleine gestellt ist. Sie hat keinen Partner, sie hat keine finanzielle Hilfe. Und auf der anderen Seite spielt er natürlich auch auf OnlyFans an. Dort ist Margot verletzlich, sie ist kreativ, gleichzeitig hat sie aber auch ein Stück weit die Kontrolle.
Und man kann das ja jetzt auch problematisch finden, wenn man zum Geldverdienen Erotikvideos von sich verkaufen muss. Aber Margot, die sieht das eher positiv oder rundherum positiv?
Ja, Margot lernt früh, dass sie kämpfen muss. Sie ist ja immerhin die Tochter einer Hooters-Kennerin und die Tochter eines Ex-Wrestlers. Und ihre Entscheidung, unter dem Namen Hungry Ghost Inhalte auf OnlyFans zu posten, das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt feministischer Befreiungsschlag und auch keine Niederlage. Es ist eher ja Pragmatismus. Ich meine, was hat sie denn sonst? Sie hat ein Baby, sie hat einen Ex, der sie mit einer Verschwiegenheitserklärung abspeist und ein Konto, das ständig ins Minus zu sinken droht. Thorpe macht dabei aber eins ziemlich klar. Das Problem ist nicht, dass Margot OnlyFans nutzt, sondern dass sie es nutzen muss. Im Roman wird überhaupt nicht moralisiert. Stattdessen wird eher das System entblößt, das junge Frauen wie Margot dazu zwingt, einen Körper als Währung einzusetzen. Und ihre Entscheidung ist damit weniger Empowerment, sondern mehr, ich würde sagen, Überlebensstrategie.
Und dann ist das aber trotzdem oder gerade deswegen ein feministischer Roman, würden Sie das sagen?
Thorpe zeigt, dass Margots Situation kein Zufall ist. Ich meine, ein College-Professor nutzt seine Macht aus und lässt sie schwanger sitzen. Ein System ignoriert die Belastung von Care-Arbeit und eine Kultur sexualisiert Frauenkörper, während sie dieselben Frauen dafür aber wieder moralisch abstraft. Feminismus zeigt sich aber darin, dass Margot die Kontrolle über ihre eigene Geschichte behält. Zumindest meistens. Sie entscheidet selbst, wie sie ihren Körper und ihre Identität nutzt. Nicht unbedingt aus freien Stücken, sondern trotz der Umstände. Und genau diese Balance aus Widerstandskraft und Kritik an den Strukturen, das macht die feministische Kraft des Buchs aus. Was ich auch noch wichtig finde, Thorpe stilisiert Margot überhaupt nicht zur Heldin. Sie macht sie auch nicht zur Märtyrerin. Sie zeigt eher eine Frau, die versucht, ihr Leben zurückzuholen. Es geht also nicht darum, Margot zu feiern, sondern eher darum, die Frage zu stellen, warum muss sie denn all das tun, nur um zu überleben? Die Geschichte spielt ja in den USA, also genauer gesagt in Kalifornien. Und Themen wie ungewollte Schwangerschaften, wie soziale Absicherung, Kinderbetreuung oder eben auch Opioidabhängigkeit, die haben dort eine ganz andere Relevanz.
Und wie ist das jetzt erzählt in diesem Roman? Wie erzählt Ruthie Thorpe diese Geschichte? Aus welcher Perspektive?
Aus der Sicht von Margot. Es gibt aber da immer wieder Abschnitte, in denen die Perspektive wechselt. Also Margot spricht dann in der dritten Person, aber eben von sich selbst. Die Erzählung ist verspielt und das passt ziemlich gut zu Margots Erfahrungen mit dem Schreiben. Bei ihrem Englischprofessor lernt sie in einem Seminar, wie man mit ungewöhnlichen Perspektiven arbeitet. Und genau das prägt auch ihr eigenes Erzählen. Sie wechselt dann immer zwischen ich und sie. Es wirkt, als würde sie sich selbst als Figur in ihrem eigenen Leben sehen. Die dritte Person ist dann sozusagen ihr Schutzschild. Es ist so, als würde sie bewusst den Zugang zu ihrem eigenen Kopf verweigern, weil es so einfacher ist, das zu ertragen. Hören wir mal eine kurze Stelle aus dem Hörbuch.
Tatsächlich hilft es mir, in der dritten Person zu schreiben. Es ist weitaus einfacher, Mitgefühl für die Margot von damals zu haben, als zu versuchen, mein damaliges Handeln und die Gründe dafür zu erklären.
Für eine junge Frau wie Margot, die mit so viel Druck kämpft, ist das, also diese Fragmentierung, vielleicht die ehrlichste Art dabei, wie Margot sich durch Sprache ein Stück Macht zurückholt. Ich meine, sie bestimmt dadurch, wie nah wir sie kennenlernen dürfen und wie nah sie selbst an ihre eigene Geschichte heran will.
Bei dem, was jetzt das Thema ist in dem Roman, also diese ganzen harten Themen, Drogenmissbrauch, Armut, Klassenunterschiede. Sie haben aber auch gesagt, es ist ein verspielter Roman. Ich frage mich jetzt, wie ist das Lesen? Hat das was Deprimierendes oder rettet das Verspielte den Roman davor?
Es hat überhaupt nichts Deprimierendes und dafür ist vor allem Thorpes Humor verantwortlich, weil sie schafft es, Tragik und Komik extrem gut zu verbinden. Mal ein Beispiel. Margots Angebot auf OnlyFans. Für 20 Euro sagt sie Männern, welches Pokémon ihr Penis ist. Es ist eigentlich absurd und total witzig. Und genau solche Momente, die ziehen sich durch die Geschichte. Am Ende würde ich sagen, es ist ein Wohlfühlbuch. Auf seine eigene, auf seine freche Art.
Der Roman Only Margot von Ruthie Thorpe, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Heike Reißig. Im Echo Verlag ist das Buch erschienen mit 350 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Rezensentin Clara Hoheisel. Heute Abend beginnt in Berlin ein literarisches Symposium unter dem Titel Gegen Frauenhass. Es geht dort um Bücher und Texte, die sich mit Gewalt gegen Frauen auseinandersetzen. In letzter Zeit gab es viele Neuerscheinungen zu diesem Thema, weil es so viel Gewalt gegen Frauen gibt in unserer Gesellschaft. Dieses Symposium wird veranstaltet von der Buchhandlung Interkontinental und von dort ist Stefanie Hirsbrunner zu uns gekommen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Und Maren Pelny ist auch bei uns, eine Autorin, die einen Roman über ein Femizid geschrieben hat. Warum wir noch hier sind, heißt dieser Roman. Seien Sie auch herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Stefanie Hirsbrunner, sagen Sie uns doch bitte zuerst, was war denn jetzt für Sie der Auslöser, dieses Symposium zu veranstalten?
Ja, die Frage nach dem Auslöser ist ganz wichtig. Also heute Abend steht die Lesung, die Veranstaltung unter dem Titel Killing the Good Girl, also das gute Mädchen. Und die Aufforderung, sich damit schon zu beschäftigen, was das eigentlich bedeutet, ist ja eigentlich auch schon ein Akt des Widerstands und so ein bisschen auch themengebend. Also wir werden aus diesem Sammelband hören, 11 Geschichten von Frauen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Die Frauen kommen aus den USA, aus der ehemaligen DDR, Afghanistan, dem Iran und so weiter und so fort. Und obwohl sie so unterschiedlich sind und obwohl ihre Geschichten auch so unterschiedlich sind, sieht man gleich, dass es eigentlich, also Gewalt gegen Frauen, eigentlich ein globales Phänomen ist. Es ist ein strukturelles Phänomen, was dann aber auch gleichzeitig gesamtgesellschaftlich bekämpft werden muss. Und es schließt den Kultursektor mit ein. Und dann war es irgendwie klar, anhand der Neuerscheinungen eben auch jetzt wirklich mal so ein Symposium zu machen, was sich darauf fokussiert.
Und wie ist es bei Ihnen, Marleen Pelny, wie lange beschäftigen Sie sich als Autorin schon mit diesem Thema Gewalt gegen Frauen?
Eigentlich schon immer. Man kommt ja nicht drum herum. Also zumindest, wenn man ein bisschen feministisch veranlagt ist und unterwegs ist. Und klar, ich meine, also ich hätte jetzt auch mal nichts dagegen, was etwas Lustigeres zu schreiben oder mich mit was anderem zu befassen. Aber ich bin leider literarisch so nicht gemacht. So, Ich stelle mich tatsächlich lieber den sperrigen Themen und das tut zwar weh, also auch mir selbst, aber es ist mir halt wichtig.
Und waren Sie schon mal bei einem ähnlichen Symposium oder Treffen zu diesem Thema, wo mehrere Autorinnen zusammenkommen?
Ja, an sich schon. Also ich glaube, das Größte habe ich leider verpasst. Das war letztes Jahr zum 25. November. Das ist ja der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und da war ich bei Dussmann eingeladen zu auch so einem Symposium. Mhm. Aber leider war ich krank und konnte nicht kommen. Deswegen stehen die Karten gut, dass es morgen klappt.
Frau Hirsbrunner, Sie verkaufen ja in Ihrer Interkontinentalbuchhandlung viel feministische Literatur. Und zu diesem Symposium haben Sie jetzt unter anderem Julia Rabinowitsch eingeladen, Cidem Üzüm, Asha Hedayati für die nächsten 2 Tage zu Lesungen und Gesprächen. Wie haben Sie sich jetzt als Kuratorin des Ganzen diese 2 Tage vorgestellt? Was für einen thematischen Bogen wird das haben?
Ja, es gibt ja sehr viele Statistiken auch zum Thema Gewalt gegen Frauen und die zeigen eigentlich sehr eindeutig, dass diese Gewalt auch alle Frauen treffen kann, ganz gleich welchen Alters, welcher Klasse, welcher Hautfarbe. Und es gibt eben sehr viele Aspekte, die die Autorinnen behandeln, beispielsweise auch Susanne Kaiser in ihrem Buch Backlash geht auf das feministische Paradox ein, also eigentlich die Welt, in der wir leben, könnte ja eine sein, in der Frauen so frei sein können wie noch nie und gleichzeitig sind aber Frauen von Gewalt in einem Ausmaß betroffen, was wirklich schockierend ist, hat auch viel mit dem Internet zu tun, auf Gewalt, die dort ausgeübt wird auf Frauen und das zeigen wir und da greifen wir eben heute Abend auch auf diese Texte auch zurück und auch morgen. Hm.
Und Frau Pelny, Sie werden am Samstag aus Ihrem Roman Warum wir noch hier sind lesen. In dem Roman geht es um die Vergewaltigung und Ermordung einer 14-Jährigen. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Sie beim Schreiben dieses Buches erstmal sehr, sehr schwer war, überhaupt eine Sprache zu finden für so ein Verbrechen, oder?
Ja, also ich meine, die Sprache zu finden ist, glaube ich, bei jedem Buch erstmal die Herausforderung, die erste, die sich stellt. In dem Fall war es tatsächlich relativ flott gemacht. Ich glaube, das lag auch daran, dass mein Roman Liebe, Liebe 2 Jahre zuvor erschienen ist und ich quasi noch in so einem Flow auch drin war. Aber was die Thematik betrifft, war das natürlich schon, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, also man schreibt mit sehr viel Wut und
es ist nicht immer so einfach, sage ich mal.
Und Sie haben, soweit ich weiß, in dem Roman aus der Sicht der Hinterbliebenen, also der Menschen, denen diese 14-Jährige besonders wichtig war, über diese entsetzliche Tat geschrieben.
Genau, das war mir halt ein großes Anliegen. Einerseits halt mal den Fokus wegzurücken von diesen Tätern, wo das ja, was ja meistens passiert, dass man sich eigentlich mit den Tätern befasst. Ich wollte gerne mal zeigen, wie es eben sich anfühlt als Hinterbliebene, und vor allem wollte ich das, was man sich eigentlich oder was ich mir zumindest gesellschaftlich auch wünschen würde, dass ein größerer Zusammenhalt auch entsteht zwischen den Menschen, die da bleiben und die das durchmachen müssen, diese Schmerzen. Davon wollte ich halt berichten in diesem Buch. Und das sind jetzt in dem Falle halt nur drei, naja, mit der Großmutter noch vier Personen. Aber wenn man es übertragen könnte, wäre es doch ein gutes Ziel auch für die Gesellschaft.
Und wenn Sie aus diesem Buch lesen, wie Sie das am Samstag dann tun werden bei dem Symposium, was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Was für Gespräche kommen da zustande zu dem Buch? Was für Geschichten hören Sie dann von Ihren Zuhörerinnen?
Ja, also es gibt halt schon leider immer mehr Menschen, die das genau betrifft. Also es ist nicht mehr, man redet wirklich nicht mehr von Einzelfällen, wenn es um Morde an Frauen geht. Und ich habe leider tatsächlich schon einige treffen müssen, die genau das durchgemacht haben. Auch waren manchmal dabei Leute dabei, die den Raum verlassen mussten, was mir dann hinterher halt berichtet wurde von anderen, die bleiben konnten. Und also es ist halt, es zieht sich so in verschiedene Richtungen. Einerseits höre ich halt oft, dass das Buch auch in Schulen gezeigt wird und gelesen wird. Und andererseits eben, ja, also dass es halt auch durch die Generationen hinweg, also nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch ältere Menschen davon profitieren. Also auch durch diese Großmutterfigur, die ja mit ihrem eigenen Sterben, ohne dass ein Mord in Aussicht steht, sage ich jetzt mal, konfrontiert ist. So.
Stefanie Hirsbrunner, ich würde gerne noch auf einen Vortrag schauen mit Ihnen, der morgen gehalten wird bei Ihrem Symposium. Susanne Kaiser wird da einen Vortrag halten unter dem Titel Der misogyne Backlash. Was können Sie uns dazu schon sagen? Was wird Sie da ansprechen in diesem Vortrag?
Ja, ich hatte es eben schon gesagt, da geht es um das feministische Paradox. Wir haben das Symposium so aufgeteilt, dass wir zum einen Diskussionsrunden mit bei haben und Vorträge und dann eben auch die klassische Lesung, wo es um einzelne Romane geht. Zum Beispiel haben wir eine kamerunische Autorin auch mit dabei, Oswalde Lewat, die schreibt über eine Frau, die so sehr in den patriarchalen Strukturen gefangen ist, dass es ihr nicht gelingt, ihrem besten Freund, der aufgrund seiner Homosexualität ermordet wird, zu helfen. Und es zeigt auch, dass zum Beispiel Allyship immer auch schon aus einer vielleicht gesicherten Position heraus erfolgen soll. Und wenn wir solche Veranstaltungen machen, Sie haben ja auch gerade die Marlene Penny gefragt, wie ist eigentlich die Reaktion aus dem Publikum, dann fällt mir immer sehr stark auf, dass das Publikum sehr oft keine Männer hat. Und da würde ich mich zum Beispiel auch freuen, dass wenn wir ein paar männliche Allies mal im Publikum begrüßen könnten, das fände ich, glaube ich, relativ gut. Und da zählen wir auch mit solchen Vorträgen drauf ab.
Allies und Allyship als Begriff für Verbündete und
richtig,
dass man sich
genau
zusammentut. Wie ist das bei Ihnen, Frau Pelny? Nehmen wir an, Sie werden nicht nur zu Ihrer Lesung gehen bei dem Symposium. Womit rechnen Sie oder worauf hoffen Sie, was Sie da erleben können?
Oh, ich hoffe ja. Also ich hoffe, dass es wahnsinnig voll wird. Ich freue mich ja erstmal wahnsinnig auch darüber, dass wir jetzt hier darüber sprechen dürfen. Und das ist ja auch ein gewisser Werbehintergrund. Und ja, also es wäre genauso, ich habe ehrlich gesagt auch darüber nachgedacht, sitzen dann da nur Frauen oder kommen auch ein paar Männer? Das ist ja auch so ein Phänomen, was nicht nur die Sichtbarkeit dessen zeigen würde, dass man sich halt auch als Mann mit diesem Thema beschäftigt. Ich fände es halt schön, wenn halt auch dort dann, es ist ja angedacht, am Samstagabend noch Vernetzungsgespräche führen zu können, wenn sich da auch Männer dran beteiligen würden und so weiter. Und ja, also ich fände es einfach schön, wenn es voll wird und wenn es sich rumspricht und man eben auch mit den Leuten ins Gespräch kommen kann.
Das literarische Symposium gegen Frauenhass der Berliner Buchhandlung Interkontinental. Heute geht's los und geht bis morgen, wenn ich es richtig gelesen habe, im Social Hub in der Alexanderstraße 40 in Berlin. Genau. Bei uns war die Buchhändlerin und Kuratorin des Symposiums Stefanie Hirsbrunner und die Autorin Marlen Pellny. Haben Sie beide vielen Dank.
Vielen Dank.